Guten Abend und herzlich willkommen zur 10. Folge von Sonntagskicker, dem Online-Liga-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wie immer mache ich das Ganze nicht alleine, sondern habe den Gott, den Trainer, den Manager und den Transferhistoriker von den Seven Mountain Raiders dabei. Guten Abend.
Oh mein Gott, zum Glück ist das Ganze hier nur auf der Tonspur, sonst würden die Leute sehen, wie rot ich bin. Hi, grüß dich.
Wir haben uns heute zusammengeschaltet, denn wir wollen die Hinrunde der aktuellen 24. Saison Revue passieren lassen. Und da wir ein bisschen später aufgenommen haben, als ursprünglich geplant, gibt es auch am Ende der Folge einen kleinen Ausblick in die Rückrunde, denn die ersten zwei Spiele sind schon passiert und wir können dann ja nebenbei noch erwähnen, was wir uns für die Rückrunde erhoffen. Ich würde aber vorschlagen, bevor wir in die Zukunft gucken, gucken wir in die Vergangenheit und reden ein bisschen über die Hinrunde. Und da würde ich dich gleich mal drum bitten, da das jetzt deine erste richtige Saison ist, in einer richtigen Liga, die keine neu gegründeten Teamliga ist, berichte doch mal, wie die gelaufen ist. Also die Hinrunde.
Ja, wie soll ich sagen? Gemischt bis eher schlecht. Das fing alles an, damals im Ferienlager. Nein, natürlich nicht. Das fing alles an mit dem ersten Spiel. Und ich habe gedacht, naja, okay, du kennst die Mannschaft, du weißt, du wirst gegen die Mannschaft verlieren. Wache morgens auf, irgendwann denke ich so, oh, war erster Spieltag, musst du mal gucken. Gucke, 12-1 verloren. Okay, wie kann das passieren, war der erste Gedanke. Hab gedacht, scheiße, sowas, jetzt kriegst du richtig die Hucke voll. Machst du jetzt. Ja, du kannst nichts machen, musst du durch. Zweiter Spieltag, 4-1 oder 4-0, ich glaube 4-0 verloren. Habe auch gedacht, so, oh, scheiße, das, jetzt kriegst du es richtig, also richtig auf den Sack im Moment. Und habe gedacht, so, na, was machst du? 3-1 habe ich verloren, nicht 4-0, 3-1 war es. Habe gedacht, so, oh, scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, musst du durch. Nächstes Spiel, unentschieden, habe gedacht, naja, gut, wenigstens mal ein Punkt. Und danach, auf einmal, wie aus heiterem Himmel, erstmal 3 Spiele am Stück gewonnen und gedacht so, es geht ja wohl doch noch. Muss dazu sagen, ich habe dann, ich glaube, 5 Spiele am Stück. Ich versuche es gerade, 6 Spiele am Stück habe ich dann, war ich dann ungeschlagen, habe insgesamt 4 gewonnen und 2 unentschieden. Und erst danach wieder verloren. Aber, naja, ich sag mal, zufrieden kann man nicht sein. So richtig zumindest. Das Ganze mündete dann, dass ich seitdem kein Spiel mehr gewonnen habe. Das war das Traurige an der Sache. Und die Hinrunde auf einem für mich eigentlich noch akzeptablen, also man muss das ja so sehen, meine Mannschaft ist jung, meine Mannschaft ist unerfahren. Ich habe mir den einen oder anderen Spieler in der Sommerpause ja geholt. Ich glaube, 1 oder 2. Und hab gedacht so, ja, irgendwie geht's schon. Ja, okay, man muss das positiv sehen. Wir sind nicht Letzter. Auf der anderen Seite denke ich so, ich bin nicht hier, um nicht Letzter zu werden, sondern ich bin hier, um mehr Spiele zu gewinnen. Und hatte am Ende der Hinrunde halt 4 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen auf dem Konto. Hab auch nur 15 Tore geschossen und 36 kassiert. Hatte die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Und war echt ein bisschen geknickt und hoffe halt, dass die Rückrunde ein bisschen besser wird. Vor allem, dass ich nicht mehr ganz so viele Tore kassiere, denn das ist schon, also schon ein schwerer Schlag, vor allem, wenn man keine Tore schießt oder nur wenig. Das ist so zusammengefasst, so das Gefühl meiner Hinrunde. Es war nicht so hart wie am Anfang erwartet. Es war aber auch nicht so toll, wie ich erhofft hatte. Wie war deine?
Ja, ich bin, also um es kurz zu machen, nicht sehr zufrieden. Denn ich hatte mir vor der Saison natürlich meine Gegner angeguckt, wovon ja die meisten tatsächlich für mich unbekannt gewesen sind. Und ich hatte eigentlich schon gedacht, dass ich in die Top 5 kommen sollte am Saisonende und eigentlich auch in der Hinrunde. Da bin ich dann am Ende dann doch recht krachend gescheitert. Ich bin nur Neunter geworden mit 26 Punkten und einer Tordifferenz von 21 zu 16. Einer der schlechtesten Offensiven der Liga, was ich überhaupt nicht gewohnt bin, da ich sonst pro Saison meistens so Mitte 70 bis teilweise 100 Tore schieße, sind 20 schon sehr wenig gewesen. Dazu hatte ich mit 8 Unentschieden aus eben 17 Spielen die meisten Unentschieden der Liga. Und das komplett zusammen war wirklich ein Grund, um ziemlich ernüchtert zu sein. Denn ich hatte keinen schlechten Kader, ich habe sehr gute Spielerstellenweise und ich hatte, glaube ich, wenn ich das noch richtig erinnere, zwischen 7 und 10 Spielen, die ich eigentlich hätte gewinnen können oder gewinnen müssen, wo ich dann nicht gewonnen habe. Das heißt, hätte ich von diesen 6 Unentschieden, wo ich mir sicher war, dass ich die gewinnen hätte müssen, hätte ich die gewonnen, hätte ich mit 12 Punkten 38 gehabt und wäre Dritter geworden. Alles natürlich konjunktiv, aber das Problem für mich war, dass ich es halt nicht nachvollziehen konnte. Na klar, hört man immer wieder so das Gespräch, wenn ein gutes Team teilweise gegen Spieler verliert oder nicht gewinnt, die deutlich schlechter sind. Ja, das kommt mal vor. Auch die Bayern verlieren mal oder ähnliches. Wenn du das aber nicht nur einmal in der Hinrunde hast, sondern über ein halbes Dutzend Mal, dann fragst du schon, woran das liegt. Und wenn dann, ja, lange Zeit Stammspieler, die sonst immer richtig viel treffen, das leere Tor nicht getroffen kriegen, war das doch sehr, sehr ernüchternd, auch wenn es zum Ende hin dann besser geworden ist. Und das Problem ist, dass die meisten Siege gefühlt auswärts passiert sind. Das heißt, ich habe, glaube ich, 6.000 irgendwas Siegprämie, so dass ich beim Auswärtssieg Pi mal Daumen so 1.500 Euro plus gemacht habe. Ist natürlich nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht viel Geld. Und dann bringen auch die Spiele zu Hause nicht viel, wenn du die nicht gewinnst, weil du da Pi mal Daumen aufs selbe kommst, was du plus machst. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur sportlich auf der Stelle getreten, sondern auch finanziell. Und wie wir alle wissen, sind die Sechsliga-Prämien jetzt nicht gerade berauschend. Da brauchst du schon jeden Sieg. Aber am Ende, ja, hat sich das Team ein bisschen gesteigert, auch wenn es dann auch wieder einige Unentschieden gab. Aber immerhin noch ein paar Törchen geschossen. Und ich hatte dann in der Hinrunde so 3 Spieler, die doch sehr wichtig gewesen sind. Und zwar kann man das sagen, so ein bisschen ein Mittelfelddreieck. Ich glaube, das trifft's am besten. Also mein DM Megweni zum Beispiel, der ja eigentlich zum Tore verhindern da ist, der hat auch wieder gezeigt, dass er was drauf hat und hatte 9 Scorer gehabt mit 2 Toren und 7 Vorlagen. Und dann die 2 Spieler, auf die ich dann die meiste Hoffnung gelegt hatte. Mein Wunderkind Christoph Fricke hatte auch 9 Scorer mit 4 Toren und 5 Vorlagen. Und dann der Transfer, der mein Club kurz an den Rand des Ruin getrieben hat, Lenin, der hatte mit 10 Scorern die meisten Scorer der Hinrunde. Und die drei waren so gefühlt für fast alles zuständig, was scorertechnisch gekommen ist. Denn in der Abwehr ist fast nichts passiert und im Sturm hatten meine beiden Oldie-Brasilianer irgendwie in den ersten 2 Toren alles verfeuert und danach nichts mehr gemacht oder fast nichts mehr gemacht. Also um es kurz zu machen, sportlich war die Hinrunde jetzt kein Desaster, aber deutlich schlechter, als es hätte laufen können oder laufen müssen. Und finanziell ist man halt, was die Prämien angeht, einfach nur auf der Stelle getreten. Und das macht es jetzt auch nicht wirklich einfacher, was Planung angeht.
Ja, ich gebe dir da recht, muss dazu sagen, meine eigentliche Frage wäre gewesen, woran hattet ihr liegen? Aber die verkneife ich mir, denn selbst bei mir weiß ich nur in Teilen, woran es denn gelegen hat. Es ist schwer. Also ich habe bei mir nochmal geschaut und habe versucht, in der Winterpause, die ja halt leider wirklich kurz ist mit diesen nur 3 Tagen, zu optimieren, wo ich Optimierungspotenzial gesehen habe. Dazu kommen wir aber gleich natürlich im zweiten Teil vom Podcast. Mir ist halt nur in der Hinrunde aufgefallen, irgendwo ist noch so ein Flaschenhals, der die Leistung nicht explodieren lässt. Und ja, mal gucken, ob ich den gefunden habe. Auch dazu später etwas mehr. Ich bin ein bisschen froh, dass ich im Gegensatz zu dir 3 meiner 4 Siege zu Hause einfahren konnte. Das heißt, bezahle ja sowieso weniger Gehaltskosten als du. Aber dadurch habe ich halt relativ also meine Finanzen relativ gut hochhalten können. Bin jetzt halt, kommt in der Winterpause, etwas ins Minus geraten, aber nicht viel. Und wir schauen einfach mal. Ja, was mir jetzt noch zu dieser Hinrunde eingefallen ist, muss ich sagen, ich habe keinen klaren Scorer. Ich habe jemanden, der hat viele, wie soll ich sagen, der hat ganz viele, 4 Stück. Wow. Nicht zu viel, 4 Tore geschossen. Aber auch jemanden, der dann halt 2 Tore geschossen hat und 2 Assists. Das gibt sich bei mir so ein bisschen die Waage und durch meine Taktik, ich wechsle pro Spiel 2 Spieler aus im Sturm und packe mir Joker ein. Zumindest waren das das Gros der Spiele. Ist das halt auch relativ gut aufgegangen. Deswegen hat sich das sehr gut verteilt. Und ich behaupte mal, dass ich dadurch das ein oder andere Spiel auch zumindest noch mal einen Punkt retten konnte, weil der Joker halt gestochen hat.
Das ist ein guter Punkt mit den Jokern, denn ich hatte in der Hinrunde einen Kader von, ich glaube, 17 Mann, wovon aber alle außer einem eigentlich nicht mal ein Wechselspieler waren, sodass meine Wechselalternativen jetzt nicht so groß gewesen sind. Ich habe trotzdem ein bisschen eingewechselt und die haben halt ein bisschen Spielzeit gekriegt, aber viel war da jetzt, was Joker-Hoffnungen nicht angeht. War da jetzt nicht viel, was das Joker-Hoffnung angeht. Aber halt auch noch Stammspieler, die halt nicht geliefert haben, die liefern sollten, waren da auch so ein kleiner Hintergrund. Aber sonst finde ich die Joker-Idee natürlich gut. Nur hatte sich das bei mir aufgrund der geringen Kaderstärke und die Spieler, die halt auf der Bank saßen, jetzt nicht wirklich ergeben, leider.
Es ist halt irgendwo ein Glücksspiel halt immer noch, aber es ist interessant zu sehen. Und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wenn man Leute einwechselt und dann sagen kann, schau mal da, mein Joker, der hat's wieder gebracht. Und das habe ich halt mehrfach gehabt. Wenn ich mir das angucke, ich rede halt von meinem Jakob Jardina. Der hat in dieser Saison das Spiel hat er von. Also er hat bis auf ein Spiel wurde er immer nur eingewechselt. Sonst das erste Spiel hat er von vorne, oder hat er ganz durchgemacht und den Rest wurde immer eingewechselt. Und da hat er dann auch bessere Leistungen gebracht im Großen und Ganzen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich würde sagen, wir entlassen jetzt mal ganz kurz unsere Zuhörer, damit wir unsere Stimmbänder etwas befeuchten können und für den zweiten Take wunderbar wieder reden können. Also meine Stimme im Moment, ich war krank, es ist immer noch nicht ganz gesund, ich bin immer noch nicht ganz gesund, aber es ist schon viel besser und ich würde sagen, wir trinken einen Schluck und dann hören wir uns wieder mit der Winterpause.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück zu Sonntagskicker. Die Hinrunde liegt hinter uns und wir befinden uns jetzt im schönen Zwischenstadium von Vergangenheit und Zukunft. Und zwar sind wir in der Winterpause. In diesem kleinen Zeitfensterchen kann man ja Wintertransfers tätigen oder, wenn man möchte, Freundschaftsspiele spielen. Wir beide haben tatsächlich beides gemacht, sowohl transferiert als auch ein bisschen gespielt. Und da du, glaube ich, weniger zu tun hattest auf dem Transfermarkt, überlasse ich dir gerne das erste Wort.
Okay, das ist lieb von dir. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe auf dem Transfermarkt zuallererst einmal einen meiner jungen Spieler abgegeben, meinen AV. Ich spiele halt zurzeit noch einen 3-4-3 und habe keinen Platz für AVs. Hab mal überlegt, ob ich das in Friendlies mache und hab gedacht, nee, weil in Friendlies möchte ich eigentlich neue Spieler auch mit ranführen, die jungen Spieler fördern. Also werde ich da die gleiche Formation wählen. Dementsprechend habe ich jetzt meinen Chris Kioma Havong, Australier seines Zeichens, Neuseeländer seines Zeichens, ja, abgegeben und habe dafür 20.000 kassiert. Hab dann zweimal zugeschlagen. Einmal direkt in der ersten Woche von der Winterpause und dann einmal kurz vor Schluss. Als erstes habe ich den damals noch, inzwischen ist er 29, jetzt ist er, vorher war er 8, also als ich ihn gekauft habe, war er noch 28 Jahre alt, meinen Matthias Jansen, ein defensiver Mittelfeldspieler und offensiver Mittelfeldspieler, der für mich in meine offensive Viererkette rein soll, um den alten, ich nenne es jetzt mal den alten Spieler Fabrizio Rachul abzulösen, dass der im Endeffekt sich ja auf seine Rente vorbereiten kann und ja auch halt Joker-Aufgaben übernehmen kann zum Beispiel. Habe ich für 45.000, ihr habt richtig gehört, ich habe 45.000 an die Hamburger Rindviecher United überwiesen. Einmal einen schönen Gruß, ich weiß ja, dass du auch hin und wieder mal zuhörst. Vielen Dank für diesen wundervollen Spieler. Leider hat er sich jetzt 12 Wochen verletzt mit einem Leistenriss. Und in der letzten Woche habe ich noch Dennis Arnu, das ist ein 35-jähriger Stürmer. Den habe ich für 25.000 geschossen, also es war nur die Hälfte des Marktwertes. Ich glaube, da wollte jemand einfach nur seinen alten Stürmer loswerden. Der hat auch schon, ja, hat auch schon die ersten Spiele allesamt gespielt, ist ein Aggressive Leader und ich persönlich freue mich als allererstes mal, dass ich ihn haben konnte, dass ich ihn auch gekriegt habe. Summa summarum bin ich jetzt bei 50.000 minus im Transfermarkt in dieser Saison. Ein Spieler verkauft, zwei Spieler gekauft. Ist halt so. Problem ist, mein Matthias Jansen, wie gerade eben gesagt, hat einen Leistenriss. Und 2 Wochen vorher hat sich mein Youngster auch aus dem offensiven Mittelfeld, deswegen ist es ganz gut, dass ich meinen Fabrizio Rachul habe, hat sich dann aus dem Mittelfeld mein Youngster, der Bruno Molitor, mit dem gleichen blöden Leistenriss verletzt und jetzt fallen beide insgesamt jeder 12 Wochen aus und das ist echt anstrengend. Also, ich klopfe auf Holz, wenn das hält jetzt. Wie war denn deine Erfahrung auf dem Transfermarkt jetzt in der Winterpause, Wolf?
Das ist relativ einfach zu erklären. Ich hatte ja eh immer einen kleinen Kader mit 17 Mann. Da war also klar, dass ich noch was tun muss. Und zwar vor allem auf der Innenverteidigung, weil ich da keinen einzigen gelernten Innenverteidiger hatte. Das Problem ist, dass ich schon über eine Woche vor dem Winterpäuschen nach Spielern geguckt habe und man für gewisse Anforderungen keine gekriegt hat. Also beispielsweise unter 30 Jahre, wenn es geht, so ab 24 Zweikampf und unter 75.000 Euro Ablöse, da hast du fast nichts bekommen. Am Ende und auch mit der laufenden Transferphase habe ich 2 Spieler bekommen für die Position. Einen jungen Innenverteidiger, der jetzt 19 ist, Nicolas Olgun, mit 17er Stärke. Der hat 19 Kopfball und 26 Zweikampf. Der wird heute Nacht sein erzwungenes Pflichtspieldebüt feiern. Und einen neuen Stammspieler, der auch der teuerste Zugang der Hinrunde war. David Stevens, ein Amerikaner, 24 Jahre, 24er Stärke und mit 21 Kopfball und 36 Zweikampf direkter Stammspieler. Das waren mit, fand ich, die wichtigsten Verpflichtungen, weil ich einfach halt Innenverteidiger bräuchte. Um eben noch meinen Kader ein bisschen größer zu machen, habe ich dann noch weitere Spieler verpflichtet. Zum Beispiel einen jungen offensiven Mittelfeldspieler, einen jungen defensiven Mittelfeldspieler und auch ganz wichtig, einen Torwart. Warum war das wichtig? Nun, ich habe knapp eine Saison mit nur einem einzigen Torwart im Kader gespielt, meiner Nummer 1, Makarov, und wollte nun wenigstens noch einen zweiten Spieler im Kader haben, einfach damit, falls er sich verletzen sollte, ich da keinen zum Beispiel Stürmer einsetzen muss. Passenderweise habe ich mir eben den zweiten Keeper geholt und am letzten Winterpausentag, nach dem sehr späten Friendly gegen die lieben Jungs vom Winterhut FK, hat sich der Keeper verletzt für 3 Wochen, sodass der jetzt 21-jährige Jaromir Doddeschal spielen muss. Problem ist, der hat nur 15er Stärke. Und das ist schon ein Unterschied, ob du einen Spieler mit 41er Stärke im Tor hast oder einen mit 15er Stärke. Und das fand ich ganz cool, dass ich ihn verpflichtet habe, weil, sonst hätte ich gar keinen gehabt, der am Tor stehen kann. Aber auch da geht in der Transferphase, abgangstechnisch habe ich 2 Schrottspieler verkauft und eben 5 Spieler geholt, um eben auch den Kader ein bisschen zu vergrößern und die wichtigen Positionen zu besetzen. Und da war der älteste Spieler 24 Jahre alt. Der Rest 19 bis 21.
Klingt auf jeden Fall nach, da ist viel passiert. Du hast Großes vor. Und ich habe mir ganz kurz den Jaromir Doddeschal mal angeschaut. Auf jeden Fall, also Potenzial hat er ja auf jeden Fall, weil er ist jung. Und ich glaube, noch hat er, was hat er für einen Marktwert? 9.000, 7.000, ich glaube 7.500. Irgendwas.
Ich habe 10.000 bezahlt, der war nicht teuer.
Ja. Jetzt hat dein Makarov hat jetzt noch eine Woche Pause, weil er morgen noch beim nächsten Spiel verletzt ist. Aber bislang hat der Doddeschal doch eigentlich ganz gut gehalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Also er hat zumindest einen 3er-Durchschnitt gehabt. Ich glaube 3 und 3,5 als Note für die beiden Spiele, was so für einen Debütanten, der so jung ist und dessen Werte noch gar nicht wirklich ausgebaut sind, wirklich gar nicht schlecht ist, oder?
Nö, aber dazu kommen wir noch in dem Rückrundenvorschauchen.
Ach ja, stimmt.
Aber ja, stimme ich zu, da war ich auch ganz zufrieden mit. Auch wenn der halt eigentlich hauptsächlich als Trainingskeeper gekommen ist. Bin ich gespannt, aber morgen wird er noch spielen müssen. Ich habe tatsächlich noch einen anderen Gedanken. Und ich muss da ganz kurz über die OFA-Renten ein bisschen meckern. Allerdings geht es hier tatsächlich jetzt weniger um unsere bekannten Lieblingsthemen, Transfers oder Finanzen oder ähnliches, sondern über das Spiel im Allgemeinen, wenn du da nichts dagegen hast.
Nee, hau raus, klar.
Wir sind mittlerweile in der 24. Saison und ich glaube jetzt schon knapp im dritten Online-Liga-Jahr, Pi mal Daumen. Und ich habe neulich, als wir das Thema Spielerzahlen hatten, noch so ein bisschen vom inneren Auge das Spiel Revue passieren lassen. Und dann musste ich mir wieder ein bisschen klar machen, wie wenig Neues es in diesem Spiel gab. Und wie ich auch darauf gekommen bin, ist Folgendes. Wenn ihr euch mit Videospielen beschäftigt und welchen die in Entwicklung sind, hat fast jeder gute Entwickler eine Sache, die sich Roadmap nennt. Das heißt, eine Art Aufzeichnung, in der steht, was der Entwickler in dem Spiel in dem und dem Zeitrahmen erreichen möchte. Dann kann der Käufer oder der Zocker auch sehen, was er umgesetzt hat oder Vorschläge machen oder ähnliches. Autoren machen das oft auch, wie ich in meinem Fall. Und bei diesem drüber nachdenken ist mir aufgefallen, dass die OFA in Online-Liga eigentlich in diesen ganzen 24 Saisons nur zwei nennenswerte Neuerungen eingeführt hat. Das erste waren die Leittribünen. Die müssten, glaube ich, in Saison 3, 4 oder so eingeführt gewesen sein.
Vier.
Und die sind ja auch eher, ich sag mal, Segen als Fluch oder Fluch als Segen, kann man sich aussuchen. Und das zweite Nennenswerte und zugleich das letzte waren die Friendlies. Und ich habe mir kurz überlegt, das müsste jetzt bestimmt schon noch zu Slavia-Zeiten gewesen sein. Also ich schätze mal Saison 14, 15 ungefähr, wenn nicht früher. Das heißt, seit mindestens 10 Saisons gab es eigentlich nichts Nennenswertes mehr, was die OFA am Spiel gemacht hat. Und es gab ja auch nie wirklich eine Roadmap oder irgendwas, wo man wissen konnte, was die Entwickler eigentlich noch vorhaben. Und der zweite Kritikpunkt hat damit zu tun, das ist das Thema Kommunikation. Denn gefühlt gibt es einmal im halben Jahr ein kleines Update der OFA im Spiel, wo dann meistens auch nichts Großes drin stand, außer wir sind wieder da oder wir haben einen neuen Kollegen bekommen. Und auch da hat man es auch gut gemerkt, dass es da nie wirklich große Verbesserungen gegeben hat. Also wie oft haben wir Vorschläge gemacht? Wie oft haben wir um Kommunikationsverbesserungen gehofft? Und vor allem finde ich, als Beispiel kann man da auch den US-Server nehmen. Das Spiel sollte im Januar starten und wurde seitdem immer wieder um einen Monat verschoben. Es gab im Spiel einmal alle paar Monate so einen Changelog-Hinweis, wo dann immer nur stand, wir verschieben das Ganze wieder. Und im Forum, auf dem ja die OFA immer so gerne hinweist, herrschte Totenstille. Es gibt nur einen einzigen Thread, der halbwegs in Nutzung gewesen ist, der hauptsächlich aus Spielern bestand, die fragt, wie jetzt eigentlich der Stand der Dinge ist. Und meiner Wenigkeit, die versucht hat, so ein bisschen zu vermitteln oder eben zu erklären oder eben was hinzuweisen. Und es kam auch vor, dass das Verschiebenachrichtchen im deutschen Server gepostet worden ist und dass viele, so wie ich es mitbekommen habe, gar nicht mitbekommen haben im US-Server und ich das dann quasi auch rüberkopieren und erklären musste. Bis dann eben jetzt neulich im Oktober rauskam, jo, das Spiel wird wieder verschoben. Allerdings diesmal auf April. Also ein Jahr und mindestens 3 Monate, nachdem es eigentlich starten sollte. Und auch das kam ja dann nicht im Forum irgendwie nennenswert oder irgendwie groß, sondern auch nur, wenn du bei diesen Button fährst, wo bei uns jetzt die Liganame steht, wo eben da steht noch, wird nach Liga gesucht. Und auch da hat man halt von der Kommunikation her nie wirklich seitens OFA die Mühe gemacht, den Spielern groß zu erklären, warum ist das so? Was planen wir eigentlich? Woran hakt's? Wie sieht die Hoffnung aus? Werden wir es machen? Werden wir es nicht durchziehen können? Können wir das Spiel ins Laufen bringen? sodass dann immer nur Hoffen und Warten war, bis kurz vor Serverstart das Spiel dann doch verschoben werden muss. Um das Ganze zusammenzufassen, so gern ich auch Online-Liga zocke, so enttäuschend finde ich zum einen die Kommunikation, die bis heute einfach mangelhaft ist, und zum anderen den Fortschritt, weil es eigentlich nur zwei nennenswerte Änderungen gab. Und wenn mal was Neues reinkommt, sind das meistens irgendwie Aufstiegsgeschichten, die bis auf einen Fall immer nur die großen Ligen betroffen hat. Und wozu gibt es denn so Sachen wie Umfragen, die ganz groß beworben worden sind, die bis heute nicht umgesetzt wurden? Oder gemunkelte Reloans, die auch noch nicht ansatzweise durchgezogen sind, wo es noch nicht mal Infos gibt, ob das jemals wirklich kommen wird. Und ich finde das ein bisschen enttäuschend, wenn man überlegt, dass wir a, die meisten von uns auch Geld dafür zahlen, und b, wir einfach jetzt in knapp 2,5 Jahren oder 2 Jahren nicht viel Neues erlebt haben, aber man immer versucht, uns an der Stange zu halten, und dass die UEFA gefühlt immer versucht, irgendwelche Gewinnspiele zu machen, anstatt wirklich Neuigkeiten oder Neuerungen einzuführen, ob man dann in diesen Gewinnspielen auch eigentlich nur diese relativ wertlosen Premium-Tage gewinnen kann. Also quasi, man macht da sich so die geringste Arbeit, irgendwas anzubieten. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt. Denn ja, wir sind seit über 2 Jahren dabei, wir geben uns Mühe, wir rackern uns den Arsch ab. Aber wirklich Neues gibt es eigentlich nicht. Die Kommunikation ist bestenfalls mangelhaft. Und auch wenn sich ein Zocker mittlerweile auf Twitter da für die UEFA so ein bisschen an den Kommunikatorenposten gewagt hat, ist das halt Ganze trotzdem eher mangelhaft. Und das finde ich durchaus enttäuschend. Und das wäre so mein Rant zum Sonntag, der heute ein Donnerstag ist.
Ja, also man darf nicht vergessen, dass, ich denke mal, du meinst den Mike zum Beispiel, ne? Ich glaube nicht, dass der das als Berufstätiger macht, sondern der wird seinen Job nebenbei haben. Man möge mich berichtigen, sei es nicht so. Ich glaube, er hat ja gesagt, er macht das seit einem Jahr und er liebt diesen Job. Ich glaube nicht, dass er ein ausgebildeter Community Manager oder ähnliches ist, sondern jemand, der versucht, alles klar, wir versuchen irgendwie die Kommunikation aufzuhalten, aber selbst da wissen wir ja nicht, ja, das klingt alles sehr nach Verteidigung, aber wir wissen halt nicht, wie das jetzt mit der Kommunikation zu den Entwicklern ist, weil das scheint ja definitiv nicht das Einfachste zu sein.
Mein Punkt war auch weniger an ihn gerichtet, sondern nur so grundsätzlich seitens der UEFA. Die hatten ja eh in den letzten 2 Jahren gefühlt 50 verschiedene Leute, die auf Twitter für die Arbeit machen sollten. Mein Punkt war bei Mike einfach auch nur eben, dass er jetzt sogar ein Spieler sich schon daran wagen muss, die Kommunikation zu übernehmen, so ein bisschen, dass es auf Twitter nicht komplett einschläft. Das war also an ihn gerichtet und das auch eher als Lob oder und zugleich Kritik an der UEFA. Mir ging es halt schon UEFA zu den Spielern oder eben UEFA mit Spielentwicklung an sich.
Ja, ich meine, also ich finde das, was Mike macht, halt ganz gut, auch wenn ich wahrscheinlich gar nicht alles mitbekomme. Aber ja, es ist im Groben und Ganzen hast du natürlich vollkommen recht. Und ja, ein Spieler, der sich für das Spiel einsetzt, weil er darin was Gutes sieht, kann halt am allerwenigsten für das Ganze, ne? Aber das hatten wir ja, das hast du ja quasi auch so klargestellt, dass ich das richtig verstanden habe und der Rest, also unsere ZuhörerInnen, haben das jetzt auch verstanden.
Mike war nie mein Thema. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich Mike meinte, sondern die UEFA an sich, mit ihrer Kommunikation zu uns Spielern oder auch generell der Weiterentwicklung an Features und Änderungen und dem Mike mal als Beispiel genommen, dass er für Twitter auf Twitter eben das übernehmen muss, weil es die UEFA von selbst nicht gebacken kriegt.
Ja, das habe ich falsch verstanden. Da gebe ich zu, habe ich nicht aufgepasst. Aber ich danke dir für dieses, ja, wie soll ich sagen, nicht diesen Hinweis, sondern diesen Rant, dass du im Endeffekt auch mal wieder, leider, wieder darauf hingewiesen hast, dass es halt nicht so ist, dass alles tutti und alles super ist, sondern es gibt immer was zu tun und auch klar, das mit der Roadmap etc. Ja, es ist halt die Frage, wer hat da das Heft in der Hand? Wer bestimmt, was gemacht wird? Und wie viel hat derjenige Ahnung von Spielentwicklung? Weil der Entwickler, der Hauptentwickler ist, glaube ich, letztes Jahr gestorben, wenn ich mich recht entsinne. Oder war es nur der Administrator? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war der Admin.
Auf jeden Fall, ja, da fehlt halt so eventuell einfach so ein bisschen Know-how. Das müsste man sich dann halt, falls einer von der OFA zuhört, müsste man sich halt vernetzen. Es gibt genügend Entwickler und die meisten Entwickler, soweit ich das bisher in Deutschland mitbekommen habe, sind eigentlich froh, wenn man sie nach ihrem Wissen auch fragt, weil man ist doch froh, wenn man gemeinsam die Branche halt auch nach vorne bringen kann. Und falls jemand einen von der OFA kennt, sagt ihnen genau das. Einfach mal mit anderen Entwicklern, ob es jetzt mit Gameforge oder Mimimi oder sonst irgendwas ist, einfach mal nachfragen. Das ist eigentlich ein wunderbares Thema. Das hört man immer wieder in diversen Games-Podcasts oder Gaming-Podcasts. Unter anderem im Games-Podcast hört man sowas wie, wichtig diese Kommunikation innerhalb dieser Studios und zwischen den Studios halt auch ist, um die Branche in Deutschland halt voranzutreiben. Und das wäre doch eine Idee. Und ja, falls du jetzt nichts mehr hast, würde ich einfach überleiten in unseren letzten Take, wo wir dann im Endeffekt über die Rückrunde, die jetzt begonnen hat gestern am Tag der Aufnahme, ne? Also vom Tag der Aufnahme aus gestern, und ja, wie wir denn unsere Chancen in der weiteren Saison sehen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
Willkommen zurück zum letzten Teil der heutigen Folge von Sonntagskicker, dem Online-Liga-Podcast. Die Hinrunde und die Winterpause liegen nun hinter uns. Und dank des verschobenen Aufnahmetermins haben wir jetzt auch schon die ersten zwei Rückrundenspiele hinter uns gelassen und können so schon den ersten kleinen Eindruck aus der Rückrunde mitnehmen. Und ich würde sagen, dass bei dir wahrscheinlich noch ein bisschen dramatischer zugeht. Wie waren denn deine Rückrunde oder deine Rückrundenspiele bisher, lieber Arthur?
Ja, also es war wie erwartet, aber nicht wie befürchtet, kann man das so sagen. Ich habe halt das erste Spiel extrem gebankt, wo ich gedacht habe, so hoffentlich nicht schon wieder ein Spiel mit, zweistelliger Bälleparadies, Keeper, hol den Ball mal raus, Bilanz. Habe zwar verloren, mit 4-2, aber direkt, habe ich mich damit gebrüstet, direkt zwei Tore gemacht zu haben. Das war also schon doppelt so viel wie beim letzten Mal. Während er nur ein Drittel von den Toren geschossen hat wie beim letzten Mal, da habe ich mich schon wie der moralische Sieger gefühlt. Leider eigentlich nicht. Aber ich war froh, dass ich nicht ganz so krass verloren habe. Mein neuer Stürmer Der Dennis Anou hat auch direkt sein erstes Tor geschossen im ersten Spiel, worüber ich sehr, ehrlich gesagt, sehr froh war. Und hatte auch wieder ein Joker-Tor. Das war dann aber zum 3-2, ja. Und dann haben wir leider in der 92. Minute noch schnell oder 91. Minute das 4-2 kassiert. Also da war auch nichts mehr zu holen, leider. Es ist schade, aber ja, wir ändern nichts an dem Ergebnis. Und heute habe ich unentschieden gespielt. Also schon direkt mal den ersten Punkt, schon mal ein Punkt mehr als in der Hinrunde zu diesem Zeitpunkt. Ich würde mir wünschen, das würde so bleiben, aber morgen kommt der Vierte zu mir, altbekannter Gegner. Und ja, das wird schwer, da einen Punkt zu behalten oder überhaupt drei Punkte zu behalten. Einziger Vorteil könnte sein, Stadion könnte vielleicht, oder der Sportplatz könnte ausverkauft sein, Leihtribünen voll ausverkauft, und vielleicht kriegen wir dann den Schubs in Richtung ein 1-0 oder ein 2-1. Wäre schon ganz schön. Ich glaube es noch nicht. Unentschieden ist jetzt das Ziel für morgen. Genauso wie das Ziel halt für diese Saison, für die weitere Saison, ist jetzt so viele Punkte wie möglich holen. Ich weiß, dass ich nicht jedes Spiel gewinnen werde, aber hoffe halt, dass meine Verstärkung im Mittelfeld, na gut, jetzt ist der Matthias Janssen halt ausgefallen, aber dass zumindest jetzt mein Aggressive Leader im Sturm dafür sorgt, dass da vorne ein paar Tore mehr fallen. Das ist so das, was war und worauf ich direkt mal hoffe. Ich habe versucht, beides in einen kleinen, prägnanten Absatz zu kriegen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, wie kurz angeteasert, hatte ich am sehr späten Friendly oder nach dem sehr späten Friendly am letzten Winterpausentag das Problem, dass sich meine Nummer 1 im Tor verletzt hat und die ersten drei Spiele ausfällt und eben jetzt man eigentlich als Trainingskeeper geplanter junger Tscheche im Tor steht. Der hat die ersten zwei Spiele ohne Gegentor überstanden. Und ich bin mit 4 Punkten und 3-0 Toren in die Rückrunde gestartet. Allerdings glaube ich, wird das Glück damit morgen zu Ende sein. Denn ich treffe auf ein über mir platziertes Team, das einen, ich glaube, 35 Stärke Stürmer oder über 30 Stärke offensiven Mittelfeldspieler hat. Und das wird wahrscheinlich sehr schwer werden für den kleinen Keeper. Auch weil mein wichtiger AFA sich heute eine rote Karte eingehandelt hat. Um es zum Sportlichen zu kommen, ich bleibe beim Ziel, die Top 5 zu erreichen. Da sind es aktuell 9 Punkte Unterschied. Das ist also schon recht weit. Ich kann nur sagen, sollten wir weiterhin in diesem ewigen Unentschieden-Rausch feststecken, werde ich höchstwahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld landen. Sollten wir endlich wieder zur alten Form zurückfinden, dann hoffe ich und glaube ich, dass Top 5 bis 7 realistisch sein sollte. Aber diese Saison ist bisher sportlich echt schwer zu analysieren, weil die Jungs bis auf die Chancenverwertung eigentlich nicht viel falsch machen. Also wir dominieren Ballbesitz, wir dominieren Zweikämpfe, wir haben viele Torchancen. Aber du kannst dominieren, wie du willst. Wenn du am Ende dann nicht die Tore machst, bringt dir das Ganze nichts. Und das ist ein bisschen frustrierend. Das heißt, sportlich wird halt alles daran liegen, ob wir endlich mehr Siege holen können. Finanziell hängt das natürlich auch damit zusammen, weil ich komplett auf die Siegprämie gegangen bin. Oder fast komplett. Und mir natürlich über 6.000 Euro fehlen, wenn ich nicht gewinne. Und die ja dann aus den eigenen Kosten bezahlt werden müssen. Aktuell sieht es finanziell ganz okay aus. Also ich habe 75.000 Euro in den grünen Zahlen. Wenn ich jetzt nicht alles verliere, sollte ich also mit grünen Zahlen in die Sommerpause gehen. Ich hatte geplant, im Winter mein Nachwuchszentrum zu vergrößern. Habe das dann aufgrund eines Rates eines Twitter-Teams ein paar Tage vor der Winterpause gemacht. So, dass ich dann jetzt 20.000 Euro im Gebäude habe und 20.000 Euro im Scout-Bereich. Wie viel ich dann im Sommer investieren kann oder möchte, Wird natürlich eben auch daran liegen, wie wir jetzt sportlich spielen werden, weil auch damit eben die Finanzen zusammenhängen. Also meine größten Aufgaben der Rückrunde sehe ich eigentlich weniger im Sportlichen, sondern im Drumherum. Denn wenn es finanziell halbwegs gut läuft, kann ich das NLZ vielleicht noch ein bisschen aufstocken oder eben sparen. Denn ja, im Sommer verliere ich 2 Stürmer, die in Rente gehen werden höchstwahrscheinlich, die aber auch 19.500 Euro Gehalt freisetzen. Das heißt, ich muss im Sommer auf jeden Fall mindestens einen Stürmer verpflichten, eher 2 bis 3. Und da muss natürlich auch wieder Geld her oder eben das Nachwuchszentrum helfen. Das heißt, ich plane gedanklich eigentlich schon eher geistig die Sommerpause, denn wirklich die Rückrunde. Denn groß beeinflussen kann ich das halt leider nicht. Weil egal, wen ich einwechsel, egal, wie gut meine Jungs sind, wenn ich weiter im UFA Unentschieden-Sumpf bin, dann ja, kann ich eh nicht viel machen.
Ja. Ja, da steckt man halt echt nicht drin. Wie war ein altes Fußballersprichwort? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Passt auch leider wirklich hier genau hin. Ich sag mal, wir haben beide die Scheiße ein bisschen am Schuh. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber dieser Podcast ist eh wieder als explizit gekennzeichnet. Von daher, ich mach das auch, wenn wir gar nicht fluchen, aber so ein bisschen fluchen muss man. Und da wir eigentlich fast jede Folge inzwischen auch ranten, gehört das eigentlich für mich schon mit dazu. Ja. Ich verstehe das natürlich und ich verstehe auch die Idee, mit dem Geld zu jonglieren. Ich meine, mich hat es in den Ruin getrieben mit meiner alten Mannschaft und deswegen jongliere ich halt auch sehr mit dem Geld. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, weil ich das gleich, ich glaube, ich habe es kurz vor dir gemacht, ich habe das auch gelesen. Mit vor dem 14. Spieltag sollte man Personal und Scouting im Endeffekt engagieren, damit man noch einen Effekt auf die NLZ-Spieler von der jetzigen Saison hat. Das habe ich halt auch gemacht und ja, wie soll ich es am besten sagen? Ich hoffe, dass es funktioniert und habe mir vorgenommen, dass ich mein NLZ auf jeden Fall ausbauen werde, sofern mein Geld es zulassen wird.
Das ist ein guter Punkt. Darauf wollte ich auch hinaus. Ich hatte ja als Ziel gehabt, mein Gehalt bei unter 200.000 zu lassen, was für Sechstliga-Verhältnisse für viele immer noch viel Geld ist. Aber wenn man überlegt, dass ich eigentlich immer in Online-Liga bei 250 bis 275.000 Euro Gehalt war, ist das schon ziemlich gut. Ich hatte in der Hinrunde das geschafft. Ich hatte, glaube ich, 186.000 oder so und stehe jetzt bei 206.000, also ein mini bisschen drüber. Möchte halt versuchen, wenn ich jetzt im Sommer die knapp 20.000 Euro Gehalt durch Rente quasi freispüle, eben das maximal in die Neuzugänge, die ich brauche, zu investieren, was das Gehalt angeht. Also um es vielleicht kurz zu machen, ich weiß, dass mein Club neulich fast pleite gegangen wäre und möchte auch daher weiter behutsam agieren. Das heißt, die Transfers im Winter waren halt deswegen hauptsächlich nötig, um eben den Kader nicht auf komplett nur 15 Mann zu haben und eben vielleicht noch ein bisschen was in die Jugendentwicklung zu haben. Und dementsprechend gilt das dann auch für den Sommer, denn wenn die Finanzen halbwegs laufen, will ich natürlich eben damit auch behutsam umgehen. Das heißt, vielleicht ein bisschen was rational in Neuzugänge stecken oder eben in die Nachwuchsausbauarbeit. Aber eben alles so, dass es finanziell im Rahmen bleibt. Das heißt, ich versuche, je nachdem, wie halt dann eben das aussieht, dass es vielleicht mit NLZ plus Gehalt insgesamt auf 250.000 Euro kommt. Aber es wird halt dann eben immer an den Geldern oder an den Ligenhöhen immer quasi gestaffelt weitergehen, was eben die Möglichkeiten sind. Das heißt, so Riesenspiele mit 50.000 Milliarden Euro auszugeben und den Club an den Ruin zu treiben, das ist natürlich nicht das Ziel und wird auch absichtlich nicht gemacht. Und bevor jetzt jemand meckert von den Zuhörern und sagt, ja, Eure Summen im NLZ sind doch niedlich, die bringen euch doch gar nichts. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir davon keinen neuen Messi kriegen. Aber ich bin mein ganzes Fußballerleben damit aufgewachsen, dass es nichts Schöneres gibt, als wenn ein eigener Spieler aus der Jugend es in euren Herzensverein schafft. Und seien wir ehrlich, in Liga 6 sind die Ansprüche jetzt auch nicht mega groß. Also ich erwarte keinen Spieler mit 25er Stärke und 25er Talent. Wenn ich deinen IV Skubnik bekommen würde, also knapp unter 20 Jahre, 16, 17er Stärke und ähnliches Talent, wäre ich vollkommen glücklich. Der würde gut trainieren, der würde gute Einsatzzeiten bekommen und da hätte man was, worauf man stolz sein kann und langfristig quasi, ja, trainieren und spielen lassen kann. Und mehr will ich am Ende auch gar nicht. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geld ausgebe, weil ich die Hoffnung habe, dass ich langfristig eher sowas bekomme, ist es mir das auch einfach mal ein bisschen wert. Solange ich eben dadurch die Gehälter nicht quasi, explodieren lassen muss. Deswegen gönnt mir den kleinen Spaß, auch wenn wir nie diese krassen Spieler haben werden, die Liga 3 oder Liga 1 aus ihren NLZs gespielt bekommen.
Gutes Statement. Ich muss dazu sagen, mein Skupnik hat halt auch 15 Spiele diese Saison gespielt und er hat auch einen 4,13 Schnitt, was bei mir für einen Abwehrspieler eigentlich immer wow ist. Weil das habe ich eher selten. Ich habe meistens immer eher einen 4,5er Schnitt, weil ich habe nie gute Abwehrspieler gehabt, auch wenn sie gut waren. Ich habe immer mindestens einen in der Abwehr, der rot ist. Und das sind echt Dinge, die an einem zehren. Aber dann wird halt eiskalt rotiert. Und ja, es funktioniert halt auch. Das ist das Gute. Ich habe ihn zweimal die Saison habe ich ihn eingewechselt. Bei beiden Spielen habe ich gewonnen. Vielleicht sollte mir das irgendwas zu denken geben. Aber er hat auch bei allen anderen Siegen hat er von vorne gespielt. Das heißt, ja, wir müssen gucken. Ich werde ihn weiter im Auge behalten. Du wirst ihn wahrscheinlich auch im Auge behalten. Und sobald die Abwerbenfunktion von Online-Liga freigeschaltet wird, ja, dann weiß ich, was für eine Anfrage kommen wird.
Keine Sorge, man sagt so schön, Bruder vor Luder. Ich käme nie auf die Idee, dir einen Spieler abzuwerben.
Es sei denn, wir hätten es vorher abgesprochen.
Aber nein, das auch. Aber um vielleicht mal ganz kurz zu meinem Rückblick-Fazit zu kommen. Aufsteigen wird diese Saison nicht passieren und wäre auch nicht das Ziel. Absteigen geht aus Liga 6 nicht. Das heißt, sportlich kann ich das Ganze relativ entspannt betrachten. Solange ich jetzt nicht alles verliere, sollte es finanziell halt weiterhin beim auf der Stelle treten bleiben. Daher versuche ich das eher halt ein bisschen entspannter zu sehen. Wenn ich jetzt oft gewinnen sollte, ist es schön, weil ein bisschen mehr Geld reinkommt, dass ich dann eben zum Beispiel einen Neuzugang oder ins NLZ stecken kann. Aber große Sprünge werden so oder so nicht rauskommen. Und daher ist eben mein Blick so ein bisschen auf die kommenden Saisons gerichtet. Und das hat eben die Ziele, finanziell immer ordentlich zu bleiben, das Gehalt immer im angemessenen Rahmen zu behalten weiterhin. Die Transfers nur so zu tätigen, dass du finanziell damit auch gut klarkommst. Und eben das NLZ so weit aufzubauen, mit eben zugleich gesunkenem Gehalt, dass du eben mit den Kosten noch halbwegs klarkommen wirst. Sollte funktionieren und eben ja auch prämienmäßig ungefähr die Waage bleiben. Weil Groß Plus kannst du mit den 6-Liga-Prämien ja nur machen, wenn du gefühlt sehr, sehr niedriges Gehalt und gar kein NLZ hast. Und das wird zu meinen Lebzeiten nicht mehr passieren, dass ich 100.000 Euro Gehaltskosten habe. Weil das wären ja bei 20 Spielern, naja, kannst du dir ja ausrechnen. Da ist jetzt nicht viel möglich.
Wobei, ich muss sagen, ja gut, ich bin auch relativ neu gegründet. Aber zum Beispiel habe ich eben geguckt, ich habe zurzeit 26 Spieler und Gehaltskosten von nicht mal 106.000 Euro. Ja, ich habe natürlich auch viele, ja, in Anführungszeichen Altverträge. Ne? Die neuen Spieler, die ich gekauft habe, die haben halt schon andere Verträge. Ne? Da sind wir schon bei 6.000, 7.000 Euro im Jahr und nicht mehr bei 3.
Das stimmt. Aber ich hatte ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass mein Gehaltsziel ja auch ist, dass ich maximal jetzt auf 10.000 Euro Gehalt gehen will, was ich ja vorher nie hatte, diese Regel. Das heißt, wenn ich jetzt bei 20 Spielern das wäre, wäre dann das Ziel optimal, auf 200.000 Euro Gehalt zu kommen. Aber ich habe halt auch zwei, drei Spieler, die ein bisschen mehr verdienen. Die will ich jetzt über die Zeit eben darunter kriegen. Und der Rest soll so dabei bleiben, dass eben das Gehalt eben auch vernünftig bleibt. Und das ist so deswegen mein Ziel eigentlich schon eher auf die nächsten Saisons gerichtet, weil eben da wird jetzt nicht mehr viel gehen mit Aufstieg oder Ähnlichem. Und daher glaube ich auch nicht, dass da jetzt finanziell groß was rumkommt, außer irgendein Spieler geht für viel Geld. Das hätte dann ja sportlich nichts zu tun, sondern eben neben dem Platz. Und da kann ich ja jetzt keine Prognosen machen.
Ich finde, wenn ich ehrlich bin, ist das ein wundervolles Schlussstatement, dass ich sagen würde, lass uns unsere ZuhörerInnen doch rausbegleiten und sich auf die nächste Folge freuen. Und vor allem möchte ich Danke sagen, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und wenn ihr das hört, habt ihr einen extra Pluspunkt von mir verdient. Weil wer hört schon einen ganzen Podcast über eine Stunde? Und die haben wir jetzt auf jeden Fall locker zusammen. Von daher, danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.